Halali ist das Magazin für Jagd, Natur und Lebensart, das in keinem Jägerhaushalt fehlen darf. Das Herausgeber-Ehepaar Ilka und Oliver Dorn hat sich mit Haut und Haar der Jagd verschrieben. Mit der Halali zeigen sie dem interessierten Leser viermal im Jahr, wie schön und leidenschaftlich die Jagd sein kann. Das Gleiche schaffen sie in ihren beliebten Reisefilmen auf dem Halali-YouTube-Kanal. Hören Sie jetzt den Halali-Podcast, moderiert von mir, Jagdjournalist und Filmemacher Ralf Bonnekessen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zum Halali-Podcast Nummer 4 sind wir schon. Und zum Podcast Nummer 4 haben wir tatsächlich heute, ja, wir sind zu viert, aber wir haben drei Gäste im Podcast. Und zwar darf ich vorstellen als erstes den Christian Bergenthal. Hallo Christian.
Servus in die Runde.
Du bist seit, wenn ich das richtig, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, seit 2016 bekannt mit Berg und Beef oder Bergen Beef bei Instagram. Video Creator mit Leidenschaft fürs Grillen und Barbecue. Hand on Demand Publisher. Fleischsommelier. Studierter Volkswirt mit 110.000 Followern. Sehr erfolgreich bei Instagram. Und bitte vervollständigen den Satz: Ein Leben ohne Grillen ist
sinnlos.
Ja, das war, Loriot ist natürlich einfach zu replizieren.
Exakt.
So, dann Gesprächspartner Nummer 2 ist der Klaus Glätzner. Hallo Klaus.
Hallo ihr schönen Menschen.
Der Klaus ist Videocreator, Buchautor, Kaufmann von Haus aus, bekannt mit dem Format Klaus grillt, hat 116.000 Follower auf Instagram und hat sage und schreibe 473.000 Abonnenten bei YouTube. Oh. Und was würdest du sagen? Ein Leben ohne Grillen ist?
Ja, für mich noch sehr weit weg. Vorstellbar, aber für mich noch sehr weit weg.
Ja, wunderbar. Ich hoffe wirklich noch sehr, sehr weit weg.
Ja.
Und dann haben wir Gast Nummer 3 ist Oliver Dorn, Herausgeber des Halali-Magazins, leidenschaftlicher Fleischesser. Und er ist nicht Grillfrischling, sondern Frischlingsgriller. Und Olli, ein Leben ohne Grillen ist?
Niederrheinisch, scheiße.
Herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast.
Hallo, ciao, Freunde.
Ja, genau. So, hallo ihr Lieben, ich freue mich. Also, wie ihr gehört habt, es geht heute tatsächlich um die Wurst, wäre mir zu platt, aber es geht tatsächlich ums Grillen. Und wir haben tatsächlich zwei Experten und Experten am Grill. Aber interessanterweise seid ihr beiden jetzt noch nicht unbedingt Experten bei der Jagd. Ihr seid seit kurzem Jagdscheininhaber oder Jäger. Und fangen wir einfach mal mit Christian an. Wie bist du zur Jagd gekommen?
Tatsächlich habe ich schon sehr viele Jahre mit dem Gedanken gespielt, den Jagdschein zu machen. Ich mache, seit ich ein Kind bin, in Österreich Urlaub mit meiner Familie schon und jetzt in dritter Generation mit meinen Kindern. Und die ganze Familie auf dem Bauernhof in Österreich, wo wir Urlaub machen, ist sehr jagdlich geprägt. Jeder der Jungs und auch der Damen auf dem Hof ist Jäger bzw. Jägerin. Und ich bin viel früher mit denen mitgegangen in den Wald. Und vor ein paar Jahren war ich dann auch mal mit dem Hias, dem Chef, also dem Matthias vom Hof, im Wald. Und er hat mir einfach so viele Dinge erklärt. Wir sind hoch auf die Alm gewandert. Und ich dachte mir, das musst du doch auch wissen, Christian. Aber zu der Zeit war ich noch im Studium, kaum Geld, kaum Zeit. Und von daher hat sich das nicht angeboten.
Okay.
Nach dem Studium habe ich dann die Weiterbildung zum Fleischsommelier gemacht, während ich halt noch meinen Blog betreut habe oder großgezogen habe und habe da sehr viele Fleischermeister und Fleischermeisterinnen kennengelernt, ja. Und die natürlich auch von der Landfleischerei, Landschlachterei kamen, die dann natürlich auch jagdlich geprägt waren. Und die haben mir dann auch nochmal gesagt, Christian, wenn du da Lust drauf hast, dann mach es. Wenn das Geld jetzt vielleicht nach dem Studium da ist und die Zeit, und da war gerade meine Frau auch in Elternzeit und das Geld war da, dann mach es. Und dann habe ich gesagt, gut, ich bin aus Augsburg wiedergekommen von der Fleischerfachschule und habe mich 2 Wochen später beim Landesjagdverband in Berlin zum Jagdkurs angemeldet. Ja, und so bin ich dann 22, also ich bin jetzt kurz vorm Abschluss meines dritten Jagdjahres, letztes Jungjägerjagdjahr, zur Jagd gekommen.
Ja, genau. Ich habe nämlich gelesen, du warst ja schon im Interview in der Halali, und zwar in der Ausgabe 4 2022.
Ja.
Und da hattest du gerade deinen Jagdschein, wenn ich das richtig weiß.
Richtig. Ja. Frisch 3,5 Monate, glaube ich.
Ja, super. Und noch frischer dabei ist der Klaus. Du hast seit Dezember einen Jagdschein.
Ja, seit Ende Dezember. Wäre vielleicht ein bisschen früher gegangen, wenn da nicht das eine oder andere rechtliche Problem noch im Wege gestanden hätte.
Okay. Sollen wir darauf eingehen oder sollen wir das lieber weglassen?
Können wir durchaus erzählen. Ich hatte hier in diesem wunderschönen Studio, wo ich sitze, hatte ich hinter mir mal ein paar Softwarewaffen liegen von meinen Kindern. Und das ist bei einem Instagram-Livestream waren die zu sehen und daraufhin hatte ich einen Stubendurchgang.
Okay.
Wegen unerlaubten Waffenbesitzes.
Interessant.
Die wurden einkassiert, wurden dem Beschuss an vorgelegt und bekam sie nach anderthalb Jahren wieder mit dem Hinweis, naja, war ja wohl nix, das hätte ich euch gleich sagen können. und dieses Verfahren war wohl noch irgendwo in den Akten.
Okay.
So, und das hat sich dann die Waffenbehörde nochmal kommen lassen und sich nochmal angeschaut und erst dann gab es den Jagdschein. Weil klar, wenn der sehen, der unerlaubter Waffenbesitz ist ja richtig, dass man da nochmal guckt, was war da los.
Ja, klar.
Was für ein Idiot ist das ja.
Und wie kam der Gedanke, dass du sagst, jetzt will ich aber einen Jagdschein machen? Was war die Initialzündung dafür?
Also ich fand das von Kindesbeinen, fand ich das schon immer spannend. Wir hatten aber nie irgendwie familiären oder großen Bezug irgendwie zur Jagd. Wir waren irgendwie mal bei einem Freund von meinen Eltern und der war Jäger, da war ich auch vielleicht 5 Jahre. Der hat mir noch so Keilerzähne mitgegeben und dann hat er mir den Hirschfänger gezeigt und das Jagdhorn, und das fand ich super. Okay. Den Jagdhund noch dazu hat mir gut gefallen, aber irgendwie bin ich dann von abgekommen, hab dann mich aufs Angeln verlegt und dann fing ein guter Freund für mich mit der Jägerei an und sagte, vielleicht wäre das was für dich. Und der fährt, macht immer so Jagdreisen und sagt, komm doch mal mit nach Afrika. Ich gesagt, naja, Jagdschein wäre eigentlich ganz cool.
Das ist natürlich ein cooler Einstieg, dann direkt, also als erstes noch vor dem Jagdschein direkt nach Afrika.
Ja, weil ich sagte, ich weiß nicht, was das mit mir macht, wenn ich dann ein Tier auf der Seite lege.
Ja.
Ja, finde ich das gut oder finde ich das schlecht? Ist das für mich irgendwo eine Überwindung oder hebt das mir was? Und dann habe ich in Afrika tatsächlich das erste Mal einen Impala war seinerzeit erlegen dürfen.
Yeah.
Und 5 Zigaretten am Stück geraucht, die Jagd über eingesetzt und da war vorbei. Und dann sind wir das Jahr darauf wieder nach Afrika und gesagt, aber irgendwann wird es jetzt albern. Und da habe ich gesagt, so jetzt machen wir einen Yachtschein. Da hatte ich eine Yachtschule, die hatte sich angeboten, mir den zu sponsern. Da hatte ich auch angefangen, aber dann sind wir zeitlich da irgendwie durcheinander gekommen. Da hat sich die Termine alle überschnitten. Da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt hier bei uns oben. Habe nochmal den Yachtschein nochmal neu angefangen. Ja, und habe den dann auch gleich mit dem ersten Mal gleich voll durch abgeschlossen und bin jetzt doch wie ein ja, unterwegs und sammle so meine jagdlichen Erfahrungen.
Ja, einwandfrei. Hat man ja, also man sieht ja bei YouTube, kann man ja ein bisschen was sehen. Also unter anderem eine Vogelbeute, können wir gleich später noch drauf eingehen.
Ja.
Olli, dass du Jäger bist, das wissen wir alle. Als Halali-Herausgeber ist das selbstverständlich. Dann frage ich einfach mal, wie bist du denn zum Grillen gekommen?
Zum Grillen? Ich weiß es gar nicht. Wir haben immer gegrillt zu Hause. Also ich weiß noch, als ich jünger war, hatte mein Vater mal einen Tennisclub gegründet und da wurde natürlich nach dem Tennisspiel immer gegrillt. Ne? Und da mein Vater im Stahlbereich unterwegs war, gab es auch natürlich einen entsprechenden ordentlichen Grill. Natürlich Kohlegrill.
Natürlich.
Ne?
Das ist schon eine heilige Frage, da kommen wir gleich auch noch zu. Ne?
Ja, ich bin auch nicht mehr katholisch.
Das ist bei Olli ja auch schon eine Weile her. Ne? Und damals waren die Gasgrills noch scheiße, da haben sie alles richtig gemacht mit Kohle, da sind wir uns einig.
Genau. In schwarz-weißen Teil gab es da keine Gasgrills.
Herrlich. Nee,
ich finde Grillen einfach super. Und ich muss sagen, für mich ist zum Beispiel Urlaub, wenn ich irgendwo jetzt nicht um 6 Uhr aufstehen muss und rausgehe und sage, ich mache mal einfach den Grill an und mache eine Platte drauf und guck mal, was so kommt. Ob das so Speck ist, Eier sind oder was ich halt, muss ja nicht immer ein halbes Schwein sein, das man auf den Grill schmeißt. Irgendwie, man kann alles machen. Also auch teilweise sogar Gemüse, möglicherweise. Ja. Irgendwo, das ist auch drin.
Das ist
ja gut, ich tue. Ja,
Entschuldigung, ich muss los.
Klaus ist raus. Aber das fand ich, das
wusste
ich aber
nicht. Ich wusste, dass ich so eine Scheiße hier wird.
Ja, wir haben dich ja unter Vortäuschung falscher Tatsachen hier reingelockt.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, das ist auch etwas, ich habe mir das ja natürlich mal ein bisschen angeguckt, was ist gerade so der heißeste Scheiß beim Grillen. Und man kann ja sagen, auch wenn du jetzt Klaus Grillt heißt oder Christian Bergen Beef, dass im Grunde reden wir ja über mehr oder weniger über Outdoor-Küche. Ne? Es ist ja tatsächlich nicht nur Grillen und nicht nur Smoken, nicht nur Räuchern, sondern es ist auch viel mehr Dutch Oven oder Planscher oder was auch immer. Ne?
Ja.
Also es ist ein Riesengebiet. Sag mal, Christian, die hat Wildfleisch, also du machst jetzt seit 2 Jahren Jagdschein, hat Wildfleisch denn schon vor dem Jagdschein eine Rolle gespielt, jetzt bei dir und dem Kochen und dem Grillen?
Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, in der Tat nur saisonal. Und das ist genau die Thematik, die wir ja oder wir Jäger versuchen auch aufzuklären. Also für mich war immer klar, zu Weihnachten im Herbst kann es Wild geben, weil da ist ja das Wildfleisch verfügbar.
Ja, genau.
Aber dass das Wildfleisch natürlich Ganzjährigkeit, dass das Wildbret ganzjährig verfügbar ist und vor allem natürlich auch nicht nur im Winter, sondern vor allem auch im Sommer, im Frühjahr, das war mir gar nicht so bewusst. Da habe ich gar nicht so weit reingedacht in diese Thematik. Und seitdem ist es ja eine komplette Kehrtwende gewesen. Ja. Also ich setze mich im Sommer hin und mache mir einen schönen Rehrücken. Darauf wäre ich vor 5, 6 Jahren nicht gekommen, denke ich mal. Mhm. Da kommen bis heute noch die meisten Leute nicht drauf.
Und nee, das stimmt. Da müssen wir noch eine Menge Arbeit leisten.
Da ist noch eine Menge Aufklärungsarbeit nötig, sodass man sagen kann, jetzt sind wir an einem Punkt, wo Wildbret das Standing hat, das es auch verdient hat.
Ja. Kannst du dich noch an das erste Wild erinnern, was du in den Fingern hattest?
Auweia, das ist, glaube ich, schon viele Jahre her. Da war ich also definitiv noch ein Kind. Da gehe ich mal davon aus, dass ich meiner Mutter in der Küche zu Weihnachten zur Hand gegangen bin. Aber da müsste ich jetzt lügen, wenn ich dir sage, was genau das für ein Stück war. Also ich gehe fest davon aus, dass wir Hirsch oder also Rotwild oder Rehwild gemacht haben, so einen klassischen Hirschrücken. Ich glaube, in die Richtung wird es gewesen sein.
Ja. Wie sieht's bei dir aus, Klaus?
Also ich würde sagen, es war irgendwann, aber es ist auch schon zig Jahre her, ich bin ja auch schon alt, es waren die Spickter Rehrücken.
Okay.
Wo ich bis heute nicht verstehe, warum man ihn spickt. Ist mir bis heute nicht klar. Ja.
Ja, das sieht am Anfang vorm Braten gut aus irgendwie.
Ja, genau.
So ein Mettigel mit irgendwas drin.
Ja.
Also ich glaube, man hat das gemacht irgendwie, weil man dachte, man würde es damit saftiger machen. Das ist ja immer das Problem. Rehrücken ist halt, oder Reh ist erstmal trockenes Fleisch. Und dann hat man gedacht, wenn ich da jetzt Fett reinstecke, dass da jetzt auch dann der letzte Rest Fett rausfließt, das hat man dann irgendwie nicht bedacht.
Also, man hat ihn ja tot geschmort. Ja, ne? Und genau. Um diese Totschmoren, weil man den auf den Garpunkt überhaupt nicht geachtet hat, dass er auch zart rosa sein darf oder gerne auch dunkelrot, hat man die natürlich immer tot geschmort und dann, dass ein bisschen was noch drin ist, hat man da diese Speckstücken darin gemacht. Ja. Aber natürlich aus heutiger Sicht Kokolores, wobei das natürlich immer Trends sind. Vielleicht kommt das irgendwann wieder, dass irgendjemand feststellt, das ist das neue große Ding, aber ich hoffe, dass ich das nicht mehr erleben muss.
Ja. Was würdet ihr denn sagen, also fragen wir Christian zuerst, was würdet ihr denn sagen, wie hoch ist heute der Wildbrettanteil bei dem, was ihr bei euch durch die Außenküche jagt?
Also aktuell bei mir natürlich mehr denn je, seit ich jetzt auch seit letztem Jahr bei Hunt on Demand Publisher bin, hat sich der Schwerpunkt deutlich verlagert. Also ich würde sagen, da reden wir locker über 50-75%, zumal ja auch die Gelegenheiten jetzt häufiger geworden sind, auch selbst Beute zu machen. Von daher ist die Kühltruhe bzw. der Kühlschrank immer ganz gut gefüllt. Aktuell geht es ganz gut. Ich werde durch die Schonzeit kommen, da bin ich mir sicher.
Und, sonst rufst du an.
Definitiv, das mache ich, Ralf. Anfang des Jahres habe ich eine Überläuferbache erlegt. Da haben wir alleine, ich glaube, 11 Kilo Hack rausbekommen. Und da musstest du nicht mal irgendwie noch Abschnitte zugeben. Also, um nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, der Schwerpunkt liegt aktuell mehr denn je bei mir auf Wildbret.
Okay.
Da man damit auch vor allem eine sehr, sehr schöne Geschichte erzählen kann.
Ja, wie sieht's bei dir aus, Klaus?
Also ich würde sagen, höchstens 10%.
Ja?
Höchstens 10% und dann in letzter Zeit eher so,
Exoten.
Im letzten Jahr habe ich so Exoten, spektakuläre Sachen, so vom Biber, der nicht mehr zu sehen ist, aus rechtlichen Gründen.
Ehrlich?
Ja, darf ich nicht mehr reden, das ist laufende Verhandlung.
Okay. Okay. Dann kann ich ja was zu erzählen gleich zum Biber.
Ja, dann Dachs, Waschbär, Schwan, jüngst Nutria schon vor längerer Zeit, so eine Schichten, die man nicht so alltäglich hat, die aber doch im jagdlichen Alltag oftmals anfallen und deshalb auch für mich als ja so als Nichtjäger, wo man auch besser rankommt, wo dann der Jäger sagt, so Mensch, jetzt kannst du doch mal, oder damals noch als Nichtjäger, also wo man dann auch mal sagen kann, komm, da probieren wir noch mal mit.
Ja.
Muss man nicht wegtun.
Also ich habe auch zum Beispiel, wo du gerade sagtest, Waschbär, da war ich auch überrascht. Also wir haben es auch mittlerweile, ich habe es auch schon verfilmt, beziehungsweise ein Freund von mir hat es gefilmt, der hat eine Köchin dabei gefilmt, wie die das gemacht haben. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich noch nicht gegessen habe. Also ich habe mir auch immer geschworen und vorgenommen, alles zu essen oder möglichst jede Spezies mal zu bejagen und dann auch zu essen. Und Waschbär fehlt mir noch. Aber da habe ich bei der Recherche habe ich festgestellt, dass es in Amerika ganze Kochbücher gibt. Nur mit Waschbärrezepten. Das fand ich also auch faszinierend.
Da, wenn der Kopf und der Schwanz ab ist, sieht der aus wie ein Hase.
Ja.
Und der schmeckt doch nicht viel anders.
Wenn der Kopf und der Schwanz ab ist, sehen wir sowieso alle gleich aus. Also,
ja, gut. Naja, bei mir wäre es schon arg auffällig.
Olli, hast du schon Waschbär gegessen eigentlich?
Nee. Ich habe in meinem Leben in der Freien Wildbahn, ehrlich gesagt, einmal nur zwei Waschbären gesehen.
Ja.
Die hätte ich auch durchaus erlegen können, aber ich muss gestehen, der eine oder andere wird deswegen nicht ertreten, vermutlich. Die haben so niedlich gespielt miteinander. Die haben so Klimmzüge über Moos jetzt gemacht, gegenüber in der Gegenrichtung und gesagt, das kannst du unbedingt bringen.
Ja.
Also, die waren wie so. Ich kleine Äffchen gespielt ja, haben halt.
Da geht der Deckel vom Dutch Oven wieder zu.
Ich hatte da auch nicht so, ich mal den Jagddruck. Ne? Jetzt haben wir im Hunsrück tatsächlich öfter mal Waschbären, auch schon mal 3-4 Stück auf der Kamera, wo ich sagen würde, klar, würde ich auch machen, definitiv, oder sie auch erlegen. Aber immer wenn ich gesessen habe, waren sie auch nicht da. Ja. Das sind so zu Unzeiten von zwischen drei und 4 Uhr morgens irgendwo, ich sage, da mache ich lieber Matratzenhorchdienst, als auf Waschbären aufzulauern, ehrlich gesagt.
Also, wenn ihr mal einen zubereitet, also ich würde alleine mit der Kamera vorbeikommen, nur um Ilkas Gesicht zu filmen. Also während der Waschbär zubereitet wird.
Ja, aber ich weiß doch nicht, was das ist, weil der Schwanz und Kopf ja.
Es ist Hase.
Ja, genau. Ja. Hase, es aber ist Hase.
Ich kann auch keinen Hasenverleiher, weiß ich auch nicht, das bringt ja nichts.
Klaus, du wirst das ja, hast dich schon sehr, sehr, also tausende Mal erklären müssen. Ich glaube, du hast irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele tausend Videos bei dir, aber wenn du das für einen, der das aus irgendwelchen Gründen noch nicht weiß oder der dann fragt, worin liegt tatsächlich die Faszination beim Grillen beziehungsweise draußen kochen? Was ist die Faszination, wenn du das in zwei Sätzen zusammenfassen müsstest?
Geht das? Also, das riecht ganz anders als in der Küche.
Ja.
Du bist draußen, du hast Feuer, du hast Flamme, mehr oder weniger. Es brutzelt und du erzeugst braunes, glänzendes Essen. Das ist, was Männer anspricht. Braunes, glänzendes Essen. So.
Ist das tatsächlich noch so ein, ist das eigentlich auch noch so eine Männerdomäne? Also das ist ja, es wirkt ja immer so ein bisschen wie eine Männerdomäne. Ist es das?
Nö, es grillen auch viele Frauen, aber so, es ist schon so mehr oder weniger doch schon so ein Männerding. Gibt es Frauen, die da einen guten Job machen, also der geht lieber raus. Aber irgendwie ist das so ein, ja. Grillen ist so ein Männerding.
Ja,
ich glaube, es ist so ein bisschen wie beim Jagen. Also die Anteile verschieben sich über die letzten Jahre kontinuierlich. Bei der einen Seite schneller, bei der anderen Seite langsamer. Aber ich würde da Klaus zustimmen. Also es gibt immer mehr grillende Frauen. Aber ich würde trotzdem sagen, der Großteil der Männer fühlt sich natürlich angesprochen von diesem archaischen,
genau.
Von dieser archaischen Zubereitung im Freien.
Ja.
Ja, stell dir mal vor, du hast eine Grillparty zu Hause so und die Frau stellt sich an den Grill. Also jetzt toll für die Frau, aber als Mann stehst du da wie der letzte Nappel. Du sagst so, wie kannst du nie grillen, dass du deine Frau grillen lassen musst? So. Doofe Rollenbild, aber ist doch so.
Interessante Sichtweise.
Also ich würde mich umgucken und sagen, wo bin ich denn hier? Was ist denn hier passiert?
Also bei dir natürlich, also bei dir wäre es natürlich wirklich ganz komisch, wenn du dann nicht grillst. Ne? Also wenn man dich als Klaus Grillt kennt und dann grillt deine Frau, dann denkt man, was ist denn das jetzt hier?
Genau, oder bin bei Freunden, da fängt die Frau an zu grillen und der Alte sitzt da und trinkt Bier. Da denke ich, der hat ein Problem.
Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viele Grills man gleichzeitig anhat. Dann muss man natürlich auch personaltechnisch schauen, dass man alle bedienen kann. Also, wenn bei uns, ich meine, da geht es dir ja nicht anders, Klaus, wenn da richtig die Hütte brennt, also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber wenn alle Grills an sind, was durchaus ab und zu alle Jubeljahre mal vorkommen kann, dann bin ich froh um Unterstützung.
Bei uns ist deutlich die Ilka die bessere Köchin im Haus und ist auch die, sag ich mal, bei uns und auch bei Halali das Thema Kochen belegt hat irgendwo. Eigentlich hätte sie auch heute sitzen können hier, aber sie war tatsächlich heute in der Foodstrecke für Halali nächste Halali unterwegs, bei Fotografen. Das ist keine Lust mehr, aber Essen zu regeln nach 10 Stunden Foodfotografie. Nee, also wenn wir grillen, normal, also wenn wir normales Essen grillen, Freunde haben, macht die Ilka das ganz gerne. Wenn wir Pizza machen auf dem Ofen hier, mache ich das gerne, definitiv, weil ich liebe das. Ich finde, wenn wir mal mit dem, haben wir ja gesagt, Zimmer Grillarten oder Grilltypen ja auch gleich auf dem Schirm, finde ich fantastisch, finde ich echt fantastisch irgendwie. Aber wenn wir das Thema, wir haben 2-3 Mal das Asado-Thema gemacht, irgendwie, das ist da klar mein Thema halt. Weil das ist sowas von archaisch, das ist wie in so einem. Ihr kennt diesen Edeka-Fernsehspot über das Feuer. Ja, das ist ja mega. Das ist ein großes Thema, absolut.
Ja.
Christian, du hast gerade noch gesagt, das ist natürlich auch, wenn dann ganz viele Grills, also nicht nur einer, sondern wenn dann ganz viele anfangen zu dampfen und zu kokeln. Über wie viele Gerätschaften verfügst du denn bei dir in der Außenküche?
Das kommt immer so ein bisschen auf die Küche drauf an. Also ich habe vor 2021 habe ich bei meinen Eltern im Garten, als ich mit meiner Familie selbst noch in einer Wohnung mitten in Berlin gewohnt habe, eine Outdoor-Küche bauen dürfen. Eine überdachte, ganz hinten im Garten mit Sitzlounge und allem drum und dran, also knapp 30 Quadratmeter insgesamt. Und da haben wir aktuell einen Pelletsmoker stehen, zwei Kamado-Grills, also Keramikgrills, eine Feuerplatte nicht überdacht und optional noch ein Gasgrill und zwei Holzkohlegrills. Diese klassischen klassische Kugelgrills. Aber die sind noch nie alle gleichzeitig in Benutzung gewesen. Also wenn ich meinen Geburtstag damals bei meinen Eltern immer gefeiert habe, dann haben wir da 3-4 Grills angehabt. Und da war ich natürlich auch über Unterstützung durchaus dankbar. Natürlich stand ich aber auch selbst am Grill. Also das lässt man sich auch nicht nehmen. Und das tue ich auch in meiner zweiten Küche jetzt bei uns im Garten, seit wir vor 2 Jahren umgezogen sind. Da gibt es einen Gasgrill, da gibt es einen Asado-Grill und einen Smoker und einen zweiten Gasgrill.
Ja, das ist denn nicht mal üppig.
Früher hieß es immer, der Trend geht zum Zweit- oder Drittgrill. Gut, da Klaus und ich das jetzt mittlerweile beruflich machen, Klaus schon ein bisschen länger als ich, können wir jetzt nicht als klassische Otto-Normal-Griller gelten. Aber ich würde mal behaupten, das ist schon eine Nummer, wo man sich ordentlich austoben kann.
Ja. Also viele Jäger kennen das, wenn sie in den Waffenschrank schauen. Es gibt eine Waffe wie einen Wochenschrank, wie eine Stimmungsschwankung. So, tut mir leid.
Aber man kann dazu sagen, die Waffen sind in der Regel, die Büchsen, die Flinten, wie auch immer geartet, sind in der Regel ein bisschen teurer als die Grills.
Naja, weiß ich jetzt nicht.
Das kommt drauf an, ja, genau. Das liegt vielleicht daran, Christian, dass du die Waffe noch bezahlen musst, aber den Grill vielleicht nicht.
Ja. Ach, wenn sie kein Feuer aus dem Einkaufswagen anzündet, unter was draufschmeißt, ist ja alles in Ordnung. Aber ja.
Das ist unterschiedlich. Also Outdoor-Küche 1 haben wir komplett selbst gestemmt, Outdoor-Küche 2 mit Unterstützung. Aber
das ist alles in Ordnung. Das ist alles okay. Also das ist ja ein ganz normales Geschäft und das ist auch völlig in Ordnung so. Klaus, wie sieht das bei dir aus?
Also 25 bis 30 sind so ungefähr.
Hammer.
Die ich immer, also kontinuierlich immer da habe. Das wechselt immer mal durch, dann gehen 3 weg, dann kommen 3 dazu.
Aber das liegt natürlich auch daran, dass tatsächlich die Industrie auf dich zukommt und sagt, hier, teste mal und mach mal.
Genau. Also ich muss dazu sagen, ich kaufe die nicht selber.
Ja.
Wäre ja auch verrückt. Also ich habe da mal zusammengerechnet, da waren schon, und die gehen ja wieder zurück, also ich will die ja nicht selber haben, wenn mir einer sagt, Mensch, Klaus, ich habe da einen schönen Grill, kannst du den mal testen? Sag ich, ja, das ist genau das, was mir gerade noch fehlt im Leben, noch ein Grill. Ne? Also da ist dann schon immer ein bisschen Überzeugungsarbeit nötig, dass ich mir den auch nochmal angucke.
Ja.
Weil es macht keinen Sinn, ich habe den Platz ja nicht. Und
ja.
Dann wird hier, habe ich dann nur Paletten rumstehen, wo was abgeholt wird, was hingeliefert wird. Ich will ja auch irgendwann nochmal zum Grillen kommen.
Ja. Ich hatte so eine große Wissenslücke, wie ich festgestellt habe. Für mich war Barbecue immer, dass die Übersetzung, die amerikanische Übersetzung vom Grillen. Aber das hat ja nichts miteinander zu tun eigentlich, ne?
Boah, mach da keine Wissenschaft draus. Also, für die Amerikaner ist alles Barbecue. Für uns ist American Barbecue dieses Low and Slow Garen.
Ja.
Aber auch wir machen da viel zu viele Wirtschaft drum, weil wir das alles so möglichst original machen wollen wie die. Aber wenn du guckst, wie die grillen, ganz ehrlich, die nehmen Sprühfett, Sprühbutter. Wenn du die KCBS-Meister da anguckst, da werden die Kohlen mit Flüssiganzünder in den Smoker angezündet, da wird mit 170 Grad Wagyu tot geprügelt und die machen damit den ersten Platz.
Ja.
Machen dann Natriumglutamat, wird das Fleisch gespritzt und also so Sauereien. In Deutschland würdest du sagen, machst du nicht. Aber die machen den, die sind erfolgreich. Und wir in Deutschland versuchen immer dieses authentische, diesen verrückten Authentizitismus da ins Grillen reinzubringen, weil ich sage, das ist ja das Dümmste, was du machen kannst, dich anfangen an Regeln zu halten. Mhm. So ähnlich, ihr kennt ja Caipirinha, ne?
Das Getränk.
Caipirinha-Getränk, ja. Genau. Klassische Caipi. So. Und wenn man mal in Brasilien ist und sagt, will man ein Caipi haben, dann sagen die ja, womit willst du denn haben? Mit Wodka, mit Cachaça oder mit Whisky? So, was willst du drin haben? Erdbeer, Kiwi oder Limette?
Okay.
Mit oder ohne Zucker. Für die ist alles Caipi und so ist es da drüben auch. Nur wir versuchen das immer irgend so eine komische Authentizität nachzumachen, anstatt einfach mal nach Gefühl, nach Spaß. Und wenn wir meinen, das Fleisch danach mit einem Flammenwerfer und Whisky anzuzünden und wir haben Spaß dran. Mhm. dann machen wir das. Und wenn wir, und das ist ja von vielen verloren gegangen ist, das fängt schon fast ein Monolog an zu halten, ich muss das mal ganz kurz loswerden hier.
Wir merken das.
Ja, weil mir das wirklich wichtig ist. So klassische Dinge wie zum Beispiel Nackensteaks mit Bier ablöschen.
Ja. Das riecht lecker.
Riecht lecker, haben wir früher alle gemacht. Ja. Mach ich heute noch. Warum?
Weil es mir Spaß
macht, weil ich es schön finde. Und der ganze Quatsch, der da erzählt wird über Nackensteaks, dass man die nicht ablöschen soll, wird uns ja von Fernsehköchen eingetrichtert. Ja. Alle sind die uns erzählt haben, dass man Steak auch in Alufolie nachziehen soll. Weil die Alufolie verkaufen wollten, war klar. die erzählen uns das mit drei Gründen. Das erste ist, dass die Marinade vom Fleisch wäscht. Der zweite Grund ist, dass man es gar nicht schmeckt. Und der dritte Grund ist, dass es Kohle, die Asche ans Fleisch bringt.
Okay.
Das sind dieselben Leute, die uns aber erzählen, dass sie rausschmecken, ob das ein Whiskyfass oder ein Weinfass war, was die kleine Schredderten zum Räuchern verwendet wurde. Das schmecken die komischerweise, aber nicht das Bier am Fleisch. Die haben uns so vorher schon 3000 Mal erzählt, dass die Marinade vorher abgetupft werden muss. Trotzdem spülen sie die mit dem Bier runter. Und das sind dieselben Leute, die Caveman Steaks machen, die das Fleisch direkt in die Glut packen, um das direkt da drin zu garen, was nicht Schlechtes mal machen kann. Aber da ist komischerweise keine Asche. Ja. Von daher, das ist alles Quatsch. Hört nicht auf Experten. Das kann ich jedem Zuhörer raten. Hört nicht auf Experten. Grille, wie du Bock hast.
Ja. Also, Punkt. Gut. Da kann ich tatsächlich zu 95% zustimmen, Klaus. Am Ende des Tages sage ich jedes Mal, wie mache ich das perfekte Steak? Wie mache ich das perfekte Pulled Pork? Gut, bei Low- and Slow-Geschichten gibt es ein paar Grundgerüstregeln, an die man sich halten kann. Aber nichtsdestotrotz muss es am Ende des Tages mir selbst schmecken. Und wenn es mir schmeckt, habe ich es richtig gemacht. Thema Bier über Fleisch gießen, da sage ich nur, der einzig wirklich triftige Grund ist, nicht drüber zu gießen, ist lieber in sich selbst rein zu gießen.
Und oder dass man Elektrogrill hat.
Oder das, also.
Also als was, ich stelle mal einen Konsens her und sage, wir kippen das Bier nicht übers Fleisch, wenn es das Letzte ist.
Okay, Deal.
Ja. Das wäre mein Konsens dazu.
Jetzt haben wir das ist Deal, Klaus.
Sag mal, mal in die Runde. Wenn ich euch ein Stück Fleisch serviere, schmeckt ihr das, ob das auf Kohle oder auf Gas gegrillt wurde? Wir reden jetzt nicht vom Smoker oder Barbecue, sondern wirklich einfach nur Gasgrill oder
jein.
Holzkohlegrill.
Jein. Also wenn es ein schlechter Gasgrill ist von anno 1314 mit irgendwie noch irgendwelchen Lavasteinen drunter, irgend so ein China-Bomber, dann fehlt ihm die Energie, dass du eine richtige Kruste rankriegst. Dann schmeckt es nämlich nicht nach gegrilltem, sondern dann schmeckt es irgendwie so, naja, das ist da oben halt langsam vor sich hingegart.
Mhm.
Ja. Auf der anderen Seite die Holzkohle. Der Klassiker, wo sie sagen, das ist der klassische Holzkohle-Geschmack, ist meistens der Grillanzünder, der nicht richtig verbrannt ist.
Ich schmeiß aber die Folie mit rein.
Ja, genau.
Genau.
Also, oder tatsächlich, dass du da Holzkohle hast und wir über Temperaturen von jenseits von Gut und Böse sprechen und dann wird da ein Stück Grillgut rübergezogen und am Ende sagt man, ich schmecke so richtig den Holzkohlegeschmack. Nee, du schmeckst das Verbrannte, mein Freund. Das ist der Punkt.
Mir ist das tatsächlich mal in New York passiert, da war ich in so einem Barbecue-Laden und die hatten wirklich ein richtig geiles Grillgemüse. Das war wirklich toll. Da habe ich mir gesagt, Alter, ich sage, ihr habt da irgendein spezielles Holz, wo ihr drüber macht. Da kriegt ihr mich an und sagt, nee, Gasgrill.
Okay.
Also so viel Kopf ist bei der Geschichte dabei. Ja. Man kann es, also es gibt es leider nicht. Leider
das ist
nicht.
Kopfkino-Thema. Wäre schön, wenn es geben würde. Das Kopfkino, ich erinnere mich an meine ersten Afrika-Reisen. Wir hatten so Kameldornholz geschichtet. Da lag, glaube ich, eine halbe Öltonne drauf auf dem Ding. Das war also ein Grill mit einem Wert von $5, glaube ich, $1. Und da wurde was drauf gegrillt, das schmeckte super geil. Alles, was drauf war, sowohl, sag ich mal, das Gemüse, Entschuldigung, aber als auch, sag ich mal, das Fleisch.
Und ich denke so,
hast du.
Das ist
so ein Kopfkino-Thema. Das ist wie du bist irgendwo, trinkst und das Wein, ich so, mein Gott, der Wein ist ja fantastisch, da fährst du nach Hause, bestellst im Amazon und trinkst, den denkst du, scheiße, was ist
das denn? Ja. Das ist der Urlaubseffekt.
Das ist einfach so. Das ist wie die CD, die man in der Fußgängerzone kauft von den Panflötenleuten.
Wir haben einen Gasgrill, einen kleinen, irgendwann mitgenommen nach zur Gamefair nach England, weil wir mit unseren Freunden ein großes Zeltlager aufgebaut haben und wir hatten halt 4 Tage nonstop nasse Füße, weil es nur geregnet hat. Da schmeckte alles vom Grill.
Ne? Ja.
Ja. Das war lustig, ja. Weil wir waren zusammen mit Keulen zusammen. Es war genau. Völlig egal, was wir draufgehauen haben. Das waren die lustigsten Gerichte aller Zeiten. Und das war einfach super.
Ja.
Ne? Das war völlig egal, welches Holz, welche Kohle etc., weil das war das Drumherum. Deswegen, ihr habt das ja schon gesagt, das muss einfach, muss euch schmecken, muss uns schmecken. Mhm. Das ist der springende Punkt.
Christian, was ist dein Lieblingsbefeuerungsmittel, also dein Lieblingstemperaturgeber?
Mein Lieblingstemperaturgeber? Holz.
Okay.
Also ein klassisches Holzfeuer, runtergebrannt, mit Zeit, mit Gemütlichkeit, mit Freunden, mit idealerweise auch gutem Wetter, vielleicht auch noch einer guten Aussicht, dann ist es tatsächlich Holz. Also für mich ist Grillen über offenem Feuer, Kochen über offenem Feuer, Schmoren über offenem Feuer so aktuell. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das für immer sein wird, aber aktuell, die letzten Jahre, ist es für mich das Nonplusultra.
Okay. Klaus, siehst du ähnlich? Oder?
Ich sage aus Effektivitätsgründen Gas.
Also ich gebe auch mit, also Gas ist, ich grille natürlich trotzdem auf Gas, wenn es mal schnell gehen muss und wenn es zu Hause ist und wenn es regnet, dann ist natürlich das Nonplusultra für mich Gas. Also da hat Klaus völlig recht.
Also ich grille recht viel und wenn ich jedes Mal ein Feuer anmachen würde, wäre mir das schon ein bisschen. Und da ist Gas ist, sag mal, so für viele einfach eine super Option, weil ich sag mal, eine Gasflasche kann nass werden. Der Gasgrill funktioniert immer noch. Du brauchst für eine Gasflasche nicht, für Gasgrill nicht extra einen Holzkohleanzünder. Du musst halt bloß immer eine zweite Gasflasche da haben und dann, hast keinen Ärger mit, wo kommt die Asche hin und so. Klar hast du dieses Feeling nicht, wie Christian sagt, mit dem Holzfeuer anmachen, runterbrennen lassen.
Das ist schon geil,
ja. Ist ja das von dem Feeling, wie man spricht, aber eigentlich sieht also das Feeling ja anders aus. Die Freunde kommen vorbei, die wollen um 18 Uhr da sein. Um 17 Uhr schmeißt du dein Holzfeuer an, stellst fest, um 17.15 Uhr ist ausgegangen. Also, mehr Anzünderruf, 17.30 Uhr, Feuer brennt, Lichter los, 17.45 Uhr, runtergebrannt. Keine Glut mehr da, alle klar nachlegen, die Gäste stehen da und der Kartoffelsalat, der ist irgendwie eingefroren im Kühlschrank.
Ja.
Also, so ist immer so dieses Feeling für sich, für zwei, drei Leute, wo man sagt, man genießt den Moment oder halt die Jungs kommen im Kasten Bier vorbei, so.
Also ich habe so ein Zwischending, also ich bin absolut kein Profi am Grill wie ihr, sondern bin sozusagen Konsument. Und was ich viele Jahre gemacht habe, ist eben zu schwenken. Also das kommt ja aus dem Rheinland-Pfalz oder aus dem Saarland, also Schwenke.
Der Schwenke?
Genau, mir Schwenke, Hauptsache gut ist. Ne? Und das funktioniert wirklich super, auch wo du sagst, irgendwie die Leute kommen, du machst halt ein Feuer. Ich habe dann angefangen, habe dann die Holzstücke halbiert oder geviertelt, also das, was auf dem Kamin kam, kleiner gemacht. Und dann kannst du ja im Grunde über offenem Buchenfeuer oder auch anderes Holz, völlig egal, schmeckt eh keiner. Also auf jeden Fall kannst du über anderem Holz, kannst du permanent das Holz nachlegen und das Feuer füttern. Weil der Grill wird ja richtig, das Grillrost wird ja richtig mit viel, du brauchst ein riesen Dreibein und dann wird das ja richtig über dieses Holz drüber geschwenkt sozusagen. Und das fand ich immer ganz geil, weil da hast du auch tatsächlich so ein Raucharoma dabei dann.
Ja, weil der auch so durch die Flamme läuft.
Genau,
ja, klar. Ist ja schlecht verbrannt. Ist ja nicht wie Kohle, wo nicht mehr drin ist.
Richtig.
Ne? Sondern richtig Holz.
Genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie dilettantisch ist, aber auf jeden Fall lecker. Ne? Und immer,
du, nee,
lecker. Immer also, Bierchen
also,
dabei.
Du sagtest so Grillprofis, also ich nehme mich da mal aus. Weil ganz ehrlich, jeder ist ein Grillprofi. Jeder, der irgendwie grillt und Spaß hat, ist dann Profi. Es gibt keine. Also ich bin ja kein Mensch, der über Wasser laufen kann. Also ich kann eigentlich relativ nur viele einfache Dinge. Und deshalb nicht mit Grillen süd, weil Grillen so super einfach ist.
Ja,
aber ich finde, die Klaus, der Grund, weshalb du auch da bist, und auch, das gilt ja für Christian auch, ehrlich gesagt, man schaut euch zu, man fühlt nicht, dass man außen vor ist. Dass man das nicht erreichen kann, was ihr macht.
Ja, genau, ihr seid
extrem sympathisch auf eure eigene Art und Weise und ihr zeigt, worauf ihr Bock habt, ihr macht das einfach irgendwo. Ich habe das, wollte es eben am Eingang sagen, vergessen zu sagen, wenn ich euch sehe, kriege ich automatisch Hunger. Das ist so, das ist einfach eine ganz blöde Geschichte, aber nein, ist super. Also das ist ein großes Kompliment.
Schuldig.
Und ich finde auch, das, was wir, auch der Ralf, was wir gemeinsam machen wollen, ist einfach Menschen ein bisschen Wort geben zu lassen, die andere mitnehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also Grill, keine Angst vorm Grill, keine Angst vorm Kochen, keine Angst vor Wildbrett, das sind alles ganz wichtige Punkte.
Richtig.
Ja, und das geht mir genauso. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Genau. Wenn ich mal den Grill anzünde, dann mache ich auch das einfach so. Sag mal, ich habe das Hunger, ich habe Lust auf Grillen heute. Egal, welche Temperatur draußen ist, irgendwie, ob das Holzfeuergrill ist oder ob das ein Gasgrill ist. Irgendwie haben wir alles auch zu Hause. Mhm. Keine 35 Grills, aber sind zwei, drei Stück schon irgendwie. Aber na, muss ja auch mal kaufen, weil ich ja kein Grillstar oder wie auch immer bin. Also seid ihr ja sozusagen. Aber das ist schon eine geile Geschichte, denke ich. Also Grillen ist schon Lebensstil, definitiv. Lebenskultur, Qualität.
Du musst auch immer dran denken, und das kann ich auch jedem Zuhörer mitgeben, schlechte Grills schmeckt meist besser als gut gekocht. Schon mal was Schlechtes vom Grill gegessen? Selten. Also wenn man sich nicht ganz dämlich angestellt hat und das irgendwie verbrennen lassen hat oder irgendwie der Grill war nicht an oder so, ist es meistens immer irgendwie geil.
Der Grill war nicht ganz gut, irgendwie.
Aber auf den Punkt muss ich nochmal zurückkommen, Olli. Da, das ist, glaube ich, und ich hoffe, da spreche ich auch für Klaus, aber da bin ich mir ziemlich sicher, das ist genau die Mission, die wir auf jeweils unsere eigene Art und Weise verfolgen, den Leuten zu sagen, dass Grillen nicht, egal, also in unseren Küchen wird gegrillt, was schmeckt und was machbar ist und was auch nachmachbar ist. Ich bin selbst kein gelernter Koch. Klaus, ich glaube, du bist auch kein gelernter Koch.
Nein.
Von daher sind wir Teil des Teams bei jedem von euch zu Hause. Und Wissen ist nicht besser, haben nur vielleicht in der ein oder anderen Situation dadurch, dass wir häufig grillen, ein bisschen mehr Übung. Aber am Ende des Tages würde ich mich auch nicht als Grillprofi bezeichnen, sondern einfach nur als Grillenthusiasten. Und der versucht, das Maximale aus den jeweiligen Produkten, die uns zur Verfügung stehen, herauszuholen und vor allem dann auch zu sagen, vor allem was Fleisch, Wildbret im Speziellen angeht, das Produkt auch wertzuschätzen. Denn am Ende des Tages stand da mal ein Lebewesen für. Und das ist genau das, was wir versuchen, da herauszukitzeln. Das Beste aus dem Produkt herauszuholen.
Ich glaube, das ist so ein Problem auch in Deutschland, dass ich glaube, ihr werdet auch sehr oft gefragt, habt ihr das eigentlich gelernt? Ne? Oder habt ihr Koch gelernt oder habt ihr Grillen gelernt oder was auch immer oder wart ihr mal in der Großküche? Das ist, glaube ich, das ist in Amerika, glaube ich, völlig unüblich. In Deutschland ist es immer so, was hast du gelernt? Und wenn du das nicht gelernt hast, wenn du kein Zertifikat hast, dann gilt das irgendwie nicht. Das ist so sehr, sehr schade. Also ich glaube, dass so die Erfahrung wenig zählt in Deutschland.
Ja, zum Beispiel, wenn man es gelernt hat, hat man schon gelernt, weil alles nicht funktioniert. Ja. Dann hast du gelernt, dass der Rücken gespickt werden muss. Ja. Das lernst du da so.
Ja.
So.
Ja, genau.
Und wenn du nicht gelernt hast, dann machst du dir erst mal vor Gedanken. Ja. Aus dem Erfahrungsschatz, den du hast, was fange ich jetzt damit an? Ne? Was ist ein Rehrücken? Und dann denke ich ganz einfach, die Analogie der Wirbeltiere ist ja im Prinzip alles dasselbe. So ist auf dem Rehrücken eine große Belastung drauf? Wahrscheinlich nicht. Der hängt ja bloß hinten, macht, dass der Rücken gerade ist. Also Kurzbratstück. Rehkeule, viel Belastung drauf, Schmorstück. So, und so kann man sich, und das ist ja praktisch immer dasselbe.
Ist das so? Das heißt also, Muskel, der wenig bewegt wird, eher kurzbraten und der mehr bewegt wird, schmoren?
Genau.
Weil ich habe ja in der Keule Schmorstücke und Kurzbratstücke.
Da würde ich jetzt beim Wild vielleicht ein bisschen ausklammern, vor allem was die kleineren Wildarten angeht, wie Rehwild. Da ist es meiner Meinung nach nicht ganz so strikt. Also wenn wir über einen Rind sprechen, dann können wir natürlich auf jeden Fall kommen wir da zusammen. Beim Rehwild, wenn du da eine Unterschale oder eine Oberschale auslöst oder auch eine Nuss, lässt sich wunderbar auch kurz braten. Also es ist nicht zu 100% ein Schmorstück, aber im Ganzen natürlich, da gebe ich dir völlig recht, im Ganzen unausgelöst oder nicht fein zerwirkt, dann ist es natürlich ein Schmorstück.
Ja. Ist ja beim Rind so hoch, dass man einzelne Muskeln auslösen kann, aber das führt ja für den Hobby-Griller ja schon viel zu weit. Da hast du natürlich als Fleischsommelier noch viel mehr Ahnung, wo was sitzt, und du hast doch schon mehr Tiere aufgebrochen. Aber nur mal so grundsätzlich für den Zuhörer, dass er sich mal so ungefähr vorstellen kann, was so im Kopf passiert, wenn man überlegt, was hat man vor sich. Mhm. Und wie er auch selber mit seinem Wildbrett dann weiterkommt. Wenn natürlich, Christian, würdest du bei dir den eh nur einen Tipp bekommen, wo welche Stücke auszulösen sind?
Also beim Rehwild oder beim Wild zum Beispiel haben wir relativ früh erkannt, dass es wichtig ist, den Leuten draußen zu zeigen, wie du die Keule in die Einzelteile zerlegst. Und das zu verhindern, dann sagst du, ich habe jetzt durch das Jagdjahr meinetwegen im Tiefkühl 10 Keulen liegen und warte ich auf Weihnachten auf den Absatz. Ne? Das funktioniert nicht. Wir zerlegen in der Küche automatisch jede Keule in die Einzelbestandteile, wie Christian gerade gesagt hat, erwähnt hat irgendwie. Und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, ich mache mir mittags wieder Schnitzel, ne? Vielleicht hier einfach Klopp als Schnitzel. Ne? Oder ich sage, ich mache irgendwie was aus der Nuss, möglicherweise grill die haarscharf an, irgendwie irgendwas in der Richtung. Du hast zig Möglichkeiten, wenn du von Anfang an das zerlegt hast und zerwirkt hast. Und ich glaube dann, das ist auch ein spannendes Teil für euch, dass man sagt, okay, klar, ein kleines Stück Wild und so ein Schwan, überhaupt nicht, kommen wir noch zu, glaube ich, zum Thema. Aber wenn ich eine stärkere Saune habe, was mache ich mit dem großen Stück? Was mache ich mit dem großen Wild? Nicht jeder hat Lust, am Wochenende 30 Leute einzuladen und mit so ein riesen Tier auf den Spanferkel zu ziehen, irgendwie auf einer Saune zu ziehen. Das ist ein riesen Aufwand. Es gibt auch normale Grill-Events, ganz normale Geschichten. Da mache ich jetzt zum Nackensteak. Ja, das macht schon Spaß, ich weiß. Aber wie gesagt, das ist, wir reden ja von den Menschen draußen, die uns zuhören, Leuten, die uns zuhören und sagen, da möchte ich mitmachen, da will ich von lernen irgendwie und geil, dass ihr das macht irgendwie, ich versuche es auch mal. Ja. Und das ist, glaube ich, die Essenz aus der ganzen Geschichte.
Wenn wir mal von dem Fleisch mal zu dem kommen, zu den Gewürzen kommen irgendwie. Ich frage jetzt erstmal Christian, weil Klaus weiß ich, dass er da loslegt bei den Gewürzen. Christian, was wenn ich sage, außer Salz und Pfeffer, was darf nicht fehlen?
Boah, da scheiden sich jetzt wirklich die Geister. Also bei mir bist du jetzt an jemanden gekommen, der sehr puristisch unterwegs ist. Also für mich ist es in den meisten Fällen tatsächlich so, dass ich sehr gerne, wenn es um das direkte Würzen vom Wildbret geht, sehr gerne möglichst wenig benutze. Mhm. Also Salz, Pfeffer. Wenn wir uns jetzt natürlich ein bisschen hinauswagen in vielleicht auch die asiatische Richtung, dann können wir auch gerne mal über Honig sprechen, über diverse Sojasoßen, Teriyaki-Soße, Knoblauch. Da muss man halt nur auf die Zubereitungsmethode achten. Ne?
Ja.
Aber grundsätzlich, so als Einstieg, sage ich immer sehr gerne, für mich, auch bei so einem Burger zum Beispiel, habe ich jetzt am Wochenende in Salzburg auf der Hohen Jagd gegrillt. Da habe ich das Wildbret, das Wildhack habe ich nicht gewürzt. Da habe ich nur Zutaten benutzt, die den Geschmack vom Wildbret unterstützen. Mhm. Und das ist für mich so ein Thema, wo ich sage, das liegt mir am Herzen. Also Salz und Pfeffer sind klassische Unterstützer vom Wildbretgeschmack.
Ja.
Du kannst noch natürlich mit Fetten arbeiten, aber da reden wir jetzt nicht mehr über Gewürze, da kommen wir schon wieder weg. Also du siehst, ich bin in der Hinsicht, wenn es jetzt nicht wirklich in spezielle Küchen geht, internationale Küchen, bin ich sehr gerne puristisch unterwegs.
Mhm. Klaus, du machst ja deine eigenen Gewürze, du verkaufst eigene Gewürzmischungen.
Ja, ja.
Damit es noch einfacher geht.
Ja, ist aber auch, so wie Christian sagt, nichts für kurze Bratene. Also du kannst natürlich alle kurze Bratene marinieren, so wie beim Rind und beim Schwein ja auch machen kann. So diese klassische Neonrot, grün, gelb, blau eingelegte Fleisch. Kannst du ja auch alles machen, wenn du möchtest. Was natürlich für so ein tolles Lebensmittel ja nicht notwendig ist, wie Wildbret in der Regel ist. Und da bin ich auch bei Salz, Pfeffer, bei diesen kurze Bratenstücken. Bei allen Sachen, die man so schmort oder die länger zieht, da ist Knoblauch auf alle Fälle ein Faktor, Wacholder, Rosmarin, bisschen Thymian dazu. Wenn es ein bisschen ins Amerikanische geht, so eine ganz kleine Prise Kreuzkümmel, dass man ihn gerade nicht, dass man gerade nicht merkt, ein bisschen Marzisblüte dazu. So, und da hat man schon immer einen eine schöne runde Summe, wo du sagen kannst, so, damit können wir erstmal arbeiten. Wir haben einen schönen Grundbums drin, wir haben eine Aromatik, die das alt unterstreicht und dann.
Das ist ein guter Name für ein Gewürz, wäre Gewürzmischung.
Grundbums.
Grundbums, ja. Ich sag glaube ich, Melzer sagt das immer, ne? Also, das ist, glaube ich, nicht von mir. Ich glaube, es ist von Melzer, also ja. Props ihn raus.
Ich fand auch mal den Tipp ganz gut. Ich habe mal den Rob Reinkemeyer gefilmt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist so ein neuseeländischer Koch, der auch Außenküche unterwegs und so. Und der sagte, er macht immer ein Stückchen von dem Fleisch und dann macht er das Fleisch pur, schmeißt er einfach mal in die Pfanne oder auf den Grill, also nur das reine Fleisch, ganz kleines Stück Probierstück und probiert das reine Fleisch, um zu gucken, in welche Richtung muss ich denn da hingehen. Ne? Weil wir haben zum Beispiel auch Krähe schon mal gemacht, also Krähenschnitzel und dann sagt er, und dann hat er mir das zum Probieren gegeben und die Krähe schmeckte richtig bitter, also es war richtig bitteres Fleisch, also die pure Krähe. Und dann hat er hat das also platt geklopft und hat dann eine Marinade gemacht aus diesen Frühstücksflocken, so süße Frühstücksflocken. Cornflakes, genau, und da gibt es noch Frosties.
Frosties.
Frosties, also richtig süßes Zeug. Und das hat er, da hat er eine Marinade, eine Panade draus gemacht. Und das zusammen, dieses bittere Fleisch mit dieser süßen Panade, war dann wieder eine geile Geschichte.
Ja.
Und das hättest du wahrscheinlich verkehrt gemacht, wenn du einfach gesagt hättest, da hauen wir jetzt halt irgendwas drüber. Dann schmeckst du ja gar nicht, wie schmeckt jetzt eigentlich diese Krähe? Ne? Das willst du ja dann ja im Endeffekt wissen.
Ja gut, bei solch exotischen, sagen wir mal, also die Krähe ist jetzt nicht ein Exot für uns in Deutschland, aber in der Küche ich würde jetzt mal bei solch exotischer Küche oder einzigartiger Küche oder sagen wir mal ungewöhnlicher Küche, da muss man natürlich so rangehen. Da hat das völlig richtig gemacht. Ja. Also ich hätte keine Ahnung gehabt, wie Krähe schmeckt. Von daher, man muss es pur probiert haben.
Man kann das ja alles essen. Also das ist ja tatsächlich sowas für die Menschen. Ich glaube, es gibt 4 Tierarten, die der Mensch nicht essen kann. Alle anderen schon. Also Kugelfisch und so. Kugelfisch, ich glaube, irgendeine Leber von irgendeinem, also es sind ein paar Sachen, die nicht so gut sind. Ansonsten kann man grundsätzlich alle Tiere essen, im Gegensatz zu Pflanzen. Der Großteil der Pflanzen ist für den Menschen giftig. Das sind nur die wenigsten Pflanzen, die der Mensch essen kann. Kann man sich mal so als Jäger Gedanken drüber machen. Deswegen jagen wir ja auch.
Ja. Und deswegen sammeln wir nicht.
Also beim Survival gilt lieber was tothauen als was pflücken.
Richtig.
Auf Verdacht, ja.
Ja.
Sehr gut. Ist Räuchern, ist das eigentlich so eine Randerscheinung oder kommt das bei euch regelmäßig oder immer wieder vor?
Also bei mir muss ich sagen, so Räuchern und auch Wild ist bei mir, wenn ich mir von Klickzahlen angucke, dürfte ich es ja nicht machen.
Okay.
Das ist Kassengift. Ich mache das nur aus Spaß, weil ich es selber gut finde, weil ich damit gerne grille, ja, weil ich es gerne esse. Für die große, breite Masse ist das einfach zu abispaced, zu weit weg. Die meisten Menschen wohnen halt in Städten und haben da wenig Zugang. Aber auch den kann man das Stück für Stück zeigen. Mhm. Das ist aber nichts, was innerhalb von einer Lebensspanne, denke ich, irgendjemand leisten kann. Sondern das ist, da haben wir noch viele Generationen von fleißigen Jägern und Grillern und Köchen vor uns, die da noch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten müssen.
Ja. Wie sieht es bei dir aus, Christian?
Das ist, also da stimme ich jetzt Klaus zu 100% zu. Das ist für mich auch eher eine Liebhaberei, weil es natürlich auch recht aufwendig ist. Da werden jetzt die ein oder anderen Profis, die das tagtäglich oder wöchentlich machen, widersprechen. Aber auch ich mache jetzt nicht jede Woche mein Pastrami, mache nicht jede Woche meinen Wildschinken oder räuchere mir meine Forellen. Selbst ich mit einem Garten habe da nicht unbedingt die Passion vielleicht für. Also ich habe einen sehr guten Freund, der ist Fleischer in dritter Generation. Und wenn ich dem was vorbeibringe, dann weiß ich immer unter Garantie, dass er mir in der Veredelungsart, wenn wir über Schinken und Salami und so weiter sprechen, mir das besser zubereitet, als ich es mache. Und von daher bin ich da auch eher, wenn ich mal Zeit habe und Lust, dann mache ich's. Aber am Ende des Tages ist es kein breites Thema, glaube ich.
Ja. Aktuell. Okay. Ja, da geht's mir auch wahrscheinlich wie dir, Christian, und wahrscheinlich wie vielen Zuschauern draußen, dass ich sowas mache, eigentlich nur zum Skill erweitern. Ne?
Ja.
Nicht um das jetzt jede Woche zu machen, so sagen, so macht man die Wurst, so entsteht der Schinken, hier kann man dieses noch machen. Und also das ist nur so ein Skill-Ding, wo man sagt, so jetzt weiß ich, wie das funktioniert, jetzt kann ich das auch mal machen, aber das ist ja nichts, was ich jetzt Tag ein, Tag ausmachen würde.
Ist klar. Es ist ja auch, dann, also ich sag mal, bei euch ist es ja auch so, dass ihr etwas, es geht teilweise ja über Stunden garen, aber im Endeffekt ist es, dass ihr was anfangt und dann soll auch irgendwann was zu essen geben. Ne? Und beim Räuchern ist es ja ein längerer Prozess. Das heißt, ich muss es einlegen, muss liegen lassen, ich muss es wenden, dann muss es gewässert werden, wieder getrocknet werden und so weiter.
Also, wir sind hier gerade an Räuchervideos dran, du wirst echt weich.
Ja. Also, wie der Schinken.
Wie der Schinken. Schon, du hast plötzlich irgendwie 4 Videos, die gleichzeitig laufen, wo du praktisch bei dem Schnittkram das auseinander halten muss. Sonst mal ein Video drehen, zack, fertig. Das ist der Tag, ihr dreht fertig. Und so läuft sich das über 4 Wochen. Ja. Und ich muss sagen, wo war da der Anfang, wo war da das Ende, was habe ich da erzählt, was habe ich schon nicht erzählt, was muss noch irgendwie, so das Material erstmal sichten, was brauchen wir da? Und dann für Dinge, die wahrscheinlich sich kaum einer angucken wird, da ist schon hart Liebhaberei dabei.
Also ich glaube, Leute schauen das schon, aber das ist sehr homöopathisch halt. Ne? Also wir haben auch einen Kalträucher auch schon auf dem Hof stehen, irgendwie, der ist im Winter im Betrieb, in der kalten Jahreszeit. Das macht unglaublich viel Spaß. Wir haben es probiert, haben unsere Fehlversuche gehabt, ganz normal, aber es ist ein langwieriger Prozess. Man kann schon den Leuten zeigen, dass es geht, dass es lustig ist, wenn es Spaß macht, seinen eigenen Schinken morgens aufs Brot zu schneiden. nicht vom Metzger, sondern selber zu machen, das ist schon ein Erfolgserlebnis, aber ich glaube wenig publikumswirksam mit der Masse.
Ja, dafür finde ich, Wildschinken, muss ich sagen, ist eins der besten Lebensmittel, die wir in Mitteleuropa bekommen. Also, das ist ja wirklich so, das ist ein Traum. Also, alle kaufen irgendwelche Schinken aus Spanien von irgendwo, die machen ein schönes Wildschinken selber, Alter.
Das genau. Also, Grill ist klar, brauche ich jetzt egal. Das ist ja auch dann eine Religionsfrage, was dann wer zu Hause hat. Aber was sind so die wichtigsten Utensilien, die ihr, auf die ihr nicht verzichten wollt, wenn ihr grillt?
Ach Gott.
Also ich würde mal sagen, einen Dutch-Ofen.
Okay.
Also für alle, die eh jetzt am Grillen schon dabei sind und noch den nächsten Schritt gehen wollen, würde ich sagen, so ein Dutch-Ofen, gerade so als Jäger.
Ja, erklär mal für die Nicht-Holländer, was ein Dutch-Ofen ist.
Ja, ja, also Dutch-Öfen sind so eine großen Gusspötte mit einem Deckel oben drauf, wo man auch Feuer oben drauf machen kann, die man praktisch direkt in die Glut stellen kann und die von oben und unten mit Hitze beschickt.
Ja.
Man kann es aber genauso in den Gasgrill stellen oder einen Holzkohlegrill und da durchziehen lassen und notfalls auch im Backofen, soll auch funktionieren, aber davon hab ich nicht von mir.
Ja.
Und also idealerweise draußen richtig schön sich schön was schmort.
Waschbacks, genau.
Und das ist super und damit bist du von diesem Grillen zum Schmoren schon wieder drüben und kannst das auch alle draußen machen.
Ja. Das ist tatsächlich etwas, was ich habe mal den 1. Mai gefilmt und dann haben wir 8 unterschiedliche Gerichte in Dutch Öfen gemacht. Und da war tatsächlich vom Hausschwein Krustenbraten über eine Sika-Keule, übers Brot, was drin gebacken wurde, bis zum, ich habe keine Ahnung. Also, und wir haben also wirklich gefressen. Es war kein Essen, das war wirklich Fressen. Das war echt unglaublich. Ja. Das war super lecker.
Und alles, was du in Dutch Öfen reinmachst, schmeckt. Also ich habe mal nie was aus dem Dutch Öfen gegessen, was nicht geschmeckt hat.
Damals hat jemand gesagt, das ist Kochen für Doofe, weil Kohle drauf, irgendwann ist fertig.
Herrlich, klingt nach mir.
Ja. Oh. Und Kohle.
Und was man immer noch brauchen kann, ist persönlich so ein Einstichthermometer, ein Kerntemperaturthermometer. Ja. Aber so ein klappbares, was schnell die Kerntemperatur einzeigt. Da gerade bei diesen Kurzbratstücken ist, sag ich mal, die ganzen Profiköche, die anfangen mit ihren Daumen- oder Stirndrücktechniken, ja, das können die alle machen. Ich merke, ich habe schon so ein bisschen mit Profiköchen immer so meine Reibungspunkte. das können die aber machen und da sind die auch gut drin, weil die immer dieselben Fleischstücken bei sich in der Küche haben. Und klar, wenn die ersten 50 von ihren argentinischen Hüftsteaks durchhaben, wissen die genau, wie lange die brauchen, wie man die macht. Aber wir selber oder ihr da draußen seid ja die nicht jedes Wochenende dasselbe Stück Fleisch auf dem Grill haben, sondern mal diesmal das, mal jenes. Und dann sucht man sich aus dem Internet bei ChatGPT oder wo auch immer, fragt direkt ganz rotzfrech nach der Kerntemperatur. So, dann packst du das Ding auf, grillst du von beiden Seiten an und drehst es einfach hin und her, bis dein kleines Einstechthermometer sagt, dies ist die richtige Temperatur, die wir jetzt gerade brauchen. Und dann nimmst du das runter und schneidest es selbstsicher auf und hast den perfekten Garpunkt, ohne über Wasser laufen zu können. So ist es, weil man, so wenn ein Formel-1-Fahrer, so der muss ja auch nicht auf den Tacho gucken, ne? Weil der ist wie der Profikoch, der hat das im Gefühl. Wenn die mich aber in den Sportwagen setzen und sagen, da musst du bremsen, da musst du Gas geben, ich brauche schon einen Tacho, wo ich drauf gucken muss, dass ich so ein bisschen so im, weil ich nicht im Popometer habe, weil ich kein Profi-Rennfahrer bin. Und deshalb haben unsere Autos Tachos und deshalb sollte beim Grill auch ein Tacho praktisch schon kleine Thermometer bei haben. Und dann ist man... wird man automatisch schon besser grillern, kann sich an viel mehr rantrauen, ohne was zu versauen.
Christian, wie sieht es bei dir aus? Was würdest du ungern verzichten?
Also der Dutch Oven und das Einstechthermometer stehen definitiv auch auf meiner Liste. In Ergänzung zum Dutch Oven würde ich vorschlagen, eine Feuerschale. Also vor allem, dass man mal Platz hat, um auch mit offenem Feuer zu arbeiten, weil ich würde jetzt halt nicht auf die Idee kommen, ich glaube, da würde mir meine Frau was erzählen, wenn ich jetzt anfange, auf dem Rasen Feuer zu machen. Du hast dann vor allem halt auch mehr Arbeitsfläche. Also dann kannst du sagen, ich stelle hier meinen kleinen Dutch-Ofen rein, dort meinen größeren. Also die Feuerschale kann auch mal ein bisschen Durchmesser haben, mit ein bisschen Abstand oder sehr gut gedämmt zum Boden. Und dann hat man da auch schon mal ein Grillgerät, das sehr vielseitig einsetzbar ist. Also du hattest vorhin vom Schwenker gesprochen. Mhm. Dann kannst du da auch ein Dreibein drüber stellen.
Genau.
Kannst den Dutch-Ofen reinstellen, kannst den Caveman-Style machen. Also die Zubereitung, das hatte Klaus kurz am Anfang erwähnt, die Zubereitung direkt in der Glut. Also es ist ein sehr vielseitig einsetzbares Gerät und das wird ja von vielen verschiedenen Herstellern angeboten zu den unterschiedlichsten Preisklassen oder in den unterschiedlichsten Preisklassen. Also das ist so ein Thema, da sage ich, das gehört auf jeden Fall in meine Top 5. Mhm. Und was direkt dazu gehört, Auch zum Dutch Oven sind ein paar sehr vernünftige Grillhandschuhe, die man beidseitig benutzen kann. Also wo es nicht links und rechts gibt, weil da kriege ich immer die Krise mit.
Also ohne Daumen. Sehr,
nee. Aber die beidseitig quasi dieselben Eigenschaften aufweisen. Und da gibt es ein paar sehr namhafte Hersteller. Bei einem habe ich auch mal gearbeitet ganz früher. Da ging die ganze Misere mit Berg & Beef los. Die produzieren bis heute noch eiskalt links und rechts. Und das ist so ein Thema, wo ich sage, es macht einfach keinen Sinn. Mach doch die Rückseite genauso. Isolier sie vernünftig.
Also Christian, du bist der sich gefreut hat, wo USB-C rauskam, oder?
Absolut.
Da gehöre ich aber auch dazu. Da gehöre ich aber definitiv auch zu.
Absolut. Ich freue mich tagtäglich davon. Also das sind so meine Gadgets, wo ich sage, in Ergänzung zu denen von Klaus, damit kann man schon dann sehr viel anfangen. Gutes Messer vielleicht noch.
Ja, Messer ist das fangen wir gar nicht an.
Scharfe Messer, Brett, ja.
Also immer, Messer ist ein, da machen wir drei andere Podcasts von.
Ja.
Christian, sag mal, was war das Kurioseste, was du auf dem Grill hattest an Wild oder Fleisch?
Auweia, das wurde ich jetzt letztens schon gefragt. Das ist eine gute Frage. Jetzt kann ich natürlich nicht.
Oder mit das Klaus kurioseste Rezept. Es muss ja nicht das kurioseste Tier sein, sondern es kann ja ein kurioses Rezept gewesen sein.
Na, grundsätzlich ist es jetzt kein kurioses Rezept, sondern für mich war, das klingt jetzt für den einen oder anderen völlig normal, Siegerwild. Also eine Wildart, die in Deutschland ja wirklich, ich glaube, wie viel Stück haben wir aktuell? 30.000 bis 40.000 vielleicht? Also auch da an Wildbret ranzukommen, ist nicht besonders einfach, habe ich festgestellt, an vernünftiges Wildbret. Und da haben wir letztes Jahr im Sommer mal einen Siegerrücken gemacht und das war schon, muss ich sagen, alle haben immer vorher gesagt, Sieger, das ist das Beste vom Besten, da kommt nichts ran. Ich so, ja, komm, erzähl nicht, ich muss es ausprobieren. Wir haben Dammwild bei uns im Revier, wo ich immer sage, so, das ist schon der übelste Luxus.
Ja.
Dann liegt da der Sieger-Rücken auf dem Grill, wir nehmen ihn runter. Davor hatten wir sogar noch Sieger-Burger. Das war schon sehr fein, wo ich gesagt habe, okay, let's talk about the Rücken. Und dann nehme ich das Ding da runter, bisschen Butter drüber, ein bisschen Gewürze drüber angeschnitten und alter Vater, das war
das ist schon eine Delikatesse.
Das war anders geil, wie man heutzutage so schön sagt.
Ja, nee, also Siegerwild ist wirklich, wirklich sehr, sehr lecker. Ich habe also das Vergnügen oder den Luxus, dass ich öfter mal ins Sauerland fahren darf, solange sie mich da dulden. Und also Sieger ist wirklich lecker, nehme ich auch immer gerne was von mit. Klaus, du hast tatsächlich auch kuriose Tierarten schon auf dem Grill gehabt, die man bei YouTube sehen kann.
Ja.
Von Meister Bockert, mal ganz zu schweigen, das ist der Codename für Biber.
Ja.
Den lassen wir jetzt mal raus.
Boba Kurva. Kurva,
Boba. Das Video ist berühmt.
Was war das Kurioseste, würdest du sagen?
Also von Fleisch, also kurios, also mein kurioseste Video, was mir immer noch Freude macht, weil einfach so durchgeknallt ist, ist Tomatensuppe vom Spieß. Vom Drehspieß.
Wie geht das?
Weil die wirklich Freude macht. Du packst im Prinzip, machst den Drehspieß mit so einem Heckbrenner und du nimmst, gehst in Gemüseladen oder in den Supermarkt und nimmst alle verschiedenen Tomatensorten, die haben, von groß bis klein. Und dann nimmst du, die Drehspieße haben ja immer so Krallen.
Ja.
Und da bestückst du die einfach mit allen Sorten Tomaten, die es gibt, stellst eine Schale mit Olivenöl, ein bisschen Salz und
okay, das ist cool.
Knoblauch unten drunter und dann lässt du den Drehspieß so lange drehen, bis die Tomaten von alleine runterfallen. Dann nimmst du eh mal einen Pürierstab und jagst den durch. Dann hast du oben die gegrillten Tomaten, die unten runterfallen. Also das ist ziemlich, ziemlich crazy und schmeckt sehr, 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 sehr gut. Eine
gute Idee für einen Film auf jeden Fall auch.
Ja. Hat nur auch wieder keinen interessiert. Ja. Aber es ist für mich immer noch so ein Ding, wo ich sage, geil, ja, das macht immer wieder Spaß.
Ja. Das hat ja total Fun-Faktor. Also das stelle ich mir gerade so vor meinem Auge vor, wie du da mit einem Lächeln im Gesicht vorstehst, mit dem Startmixer schon in der Hand. Das muss ich auch mal ausprobieren.
Gibt's auf YouTube übrigens ein Video.
Lächeln mit Startmixer, das gucke ich mir an. Du hast auf jeden Fall auch sehr, was ich den Zuhörern auf jeden Fall empfehlen kann, ist also das Schwan-Video. Und was ich noch geiler fand, war der Dachs. Vor allen Dingen dein Gesicht beim Probieren, das fand ich also auch sehr interessant.
Ja, der hätte mir in die Sicht sehen sollen, wo ich noch als Nichtjäger seinerzeit Abbeigen geübt habe oder Abschwarten geübt, beim Dachs Abschwarten, ne? Abschwarten geübt habe. Das, und natürlich, den ersten, was man dabei macht.
Ja, die Analdrüsen einschneiden.
richtig schön durchschmeißt, noch einmal durch.
Das ist ekelhaft. Das ist wirklich.
Freunde, das ist Gottlob draußen gemacht, aber ist schon speziell. Ja. Ne? Also das macht schon. Ich sag mal, Windeln wechseln ist schlimmer, ne? Aber es ist schon nicht so easy.
Olli, du hast also ja auch. Entschuldigung, Christian, erzählt.
Schön. Also apropos, das ist mir noch so eingefallen. Also eine, wenn wir über verrückte Tierarten beispielsweise reden, die stehen noch auf meiner Liste. Ich habe nämlich tatsächlich noch 2 Kilogramm Murmeltierfleisch oder Murmeltierwildbret im Tiefkühler. Da freue ich mich schon drauf.
Yeah.
Ja. Ja. Und ich habe schon diverse Expertise jetzt eingeholt, von verschiedensten Leuten, jetzt auch in Salzburg, Österreich, da existiert die Murmeltierbejagung ja im Gegensatz zu Deutschland. Und da habe ich mir jetzt mal so ein paar Ideen geholt und muss sagen, also das werde ich, da bin ich schon sehr gespannt drauf, ob das so funktioniert.
Da bin ich sehr gespannt. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Das wird ja dann zu sehen und zu hören und zu lesen sein. Nee, ja, doch, alles
wenn's,
drei.
Wenn es gut geworden ist, nein, in jedem Fall tatsächlich. Also jetzt habe ich es ja gedroppt. Also jetzt bin ich
jetzt wollen wir was wissen.
Zugzwang, ja.
Also wirkt ja jetzt heißt noch Bildnis Kormoran.
Das ist, ja, ich könnte da jetzt spoilern, tue ich aber nicht.
Nee, nicht spoilern, weil ich möchte Kormoran tatsächlich grillen und hoffen, dass ich hinkriege, dass der wirklich geil wird. Ja. Weil ich auch Angler bin und ich eigentlich alle Jäger anstiften möchte, Kormorane wie die Blöden aus der Wildbahn rauszunehmen.
Ja, sag Bescheid, ich komme mit der Kamera.
Ne?
Olli, Olli, du hast ja auch Kontakt zu den Lesern beziehungsweise zu einer breiten Jägerschaft durch deine unterschiedlichsten Funktionen. Was ist denn gerade so angesagt? Also wenn du jetzt das überlegst, ihr habt ja auch so eine Marktübersicht immer in der Halali. Was ist denn gerade so der heißeste Scheiß? Grill, Smoker, Feuerplatte, Planscher, was fällt dir da ein?
Also, als wir zum ersten Mal das Thema Planscher vorgestellt haben, haben wir sehr, sehr viele E-Mails bekommen, Anrufe bekommen. Also meine Handynummer steht ja im Impressum auch unter Anzeigenverkaufsleiter oder Idiot vom Dienst oder ähnliche Sachen.
Ich kann mir denken, worauf es hinausläuft.
Deswegen haben schon viele Leute angefragt, deswegen halt. Und ich muss sagen, also wir haben zwei Teile von dem Hersteller. Und die möchte ich nicht mehr missen, definitiv nicht. Ne? Ja. Also die Gasgriller, die wir auch im Münster haben, sind für eine Jagd irgendwo. Und ich sagte, nee, kann ich allein, das kommen wir schmeißen, grab aber was auf den Grill, mache ich einen Gasgrill an und der Outdoor-Chef kann das irgendwo, das ist ein gutes Gerät irgendwo, der entwickelt eine gute Hitze. Man muss ihn schon ordentlich reinigen danach, wenn man was gemacht hat. Ansonsten ist dann alles andere Schweinerei. Mit Deckel zum Beispiel hinter die Hülse schiebt und sagt goodbye. Aber ich muss sagen, die Planscher mit dem Auto, mit dem von Hochfirmen mit verschiedenen Aussatzmöglichkeiten, ziemlich möchte ich nicht mehr missen. Definitiv nicht. Der Aufwand ist da mit dem Feuer, ja. Aber du kannst auch da Hitzezonen einrichten, irgendwie. Du kannst alles damit machen, irgendwie. Und das zum Beispiel liebe ich. Ne? Und das haben auch viele Leute gesehen, die sagen: Komm, wir machen abends ein Feuer, wir kommen zurück von der Jagd, du machst das Feuer an. Das schadet dem Grill gar nicht. Du stehst dann drumherum und auch wenn du eine knifte Brot drauf legst und machst ein bisschen Speck drauf danach irgendwo, das ist einfach wunderbar. Ja, das macht Spaß.
Ja, und Olli, bei den Feuerplatten ist ja auch so, dass die Leute, die kommen an.
Genau.
Und du kannst ja jedem eine Spachtel in die Hand geben. Genau. Du hast ja schnell plötzlich, weil du stehst da ringsrum, die sind ja meistens kreisrund.
Genau.
Du kannst ja mit 4 Leuten drumstehen und gleichzeitig was machen. Oder jeder schmeißt sich noch seine Wurst drauf oder wie sagst du, den Speck und ein Stück Brot.
Du hast eine Wurst drauf, du hast das Gambi drauf, du hast ein Brot drauf, eine Paprika. Es stört das Verschiedene, die Geschmacksrichtung auch gar nicht.
Ja.
Ne? Das passt jede Menge Platz. Das ist einfach ein mega Teil. Also das kann ich nur sagen. Es ist, die verschiedenen Hersteller bieten natürlich zu unterschiedlichen Kostenpunkten was an. Aber Ralf, deine Frage, klar, was man so spricht, manchmal irgendwo in der Szene, irgendwo ist schon Feuerplatte, aber auch genauso Feuerschale mit der Platte drauflegen. Das gleiche in Grün irgendwo einen Abstand halten, das geht auch. Ne? Viele haben Kontakte zu einer Schmiede oder zum Schlosser irgendwo, da kann man sich sowas auch machen lassen. Ne? Man kann auch eine Ölschonne machen. Wir haben auch einen Parkplatz, wo uns eine Ölschonne stehen mit Löcher drin. Da mache ich manchmal auch ein bisschen das was beim Sturm nach dem Wind vom Bäumen runterfällt. Da stehen wir auch drumherum und freuen uns am Feuerchen. Ne?
Ja.
Na, Feuer ist Feuer.
Ist ja eigentlich auch nichts anderes als die Edelstahlplatte in der Frittenbude.
Ja, natürlich.
Wo dann Gas drunter ist.
Naja.
Bei welcher Technik hört für euch denn der Spaß auf? Also wann ist denn ein Grad erreicht, wo ihr sagt, jetzt ist aber gut?
Puh, den hatte ich bisher noch nicht.
Nee? Also alles mal ausprobieren.
Also ganz ehrlich, ob die Dinger eine Smart-Steuerung haben oder ob es eine Heißluftfritte ist, die mit eingebaut ist oder was auch immer. Weil das schafft ja immer alles neue Möglichkeiten.
Ja.
Also ich bin da überhaupt nicht, also wenn die einen Photonenantrieb hätten, würde ich ausprobieren. Wir haben hier wirklich völlig Bockwurst. Wenn das Ding grillt und wenn es schmeckt, super.
Okay.
Also wir haben vor zwei Jahren waren wir im Januar bei unseren Freunden in Lancashire. Und da gibt es immer so einen schönen Shoot, das ist wunderbar. Und am Abend vorher treffen wir uns immer bei unserem guten Freund Duncan. Und er hatte da in der Küche stehen einen Airfryer. Okay. Neben dem Ofen, richtig schönen Gasgrill mit allem und dran. Und dann hat er irgendwie, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, hat er zwei Grouse reingesteckt irgendwie und die kamen raus und die haben mega geschmeckt. Das hat mich irritiert. Das ist einfach so. Aber
wenn es schmeckt, ist es halt die Hauptsache.
Ich sag euch auch nicht, wie ich die besten Grillwürste hinbekomme.
Jetzt du.
Sag nee.
Also irritieren, aber ist toll. Keine Frage.
Der Mist funktioniert, das ist schlimmer. Die funktionieren einfach.
Ja. Diese Heißluftfritteusen oder was?
Ja.
Ich habe mir so ein 50-Euro-Gerät jetzt letztens beim Supermarkt um die Ecke gekauft. Und wir haben wirklich einen sehr guten Ofen. Und wenn ich mal keine Lust habe, die Chicken Nuggets zum Beispiel oder was auch immer, das Fried Chicken im Öl auszubacken, dann habe ich es in den Ofen getan. Und damit war ich immer schon ganz happy. Aber das ist schon ein unfaires Gerät, diese kleinen Biester.
Okay.
Also der Airfryer ist wirklich Biester, gut.
Ganz genau. Ganz
egal
genau.
Welcher Hersteller, glaube ich.
Ich habe immer gedacht, das ist ja eigentlich kein Unterschied zu einem Backofen mit Umluftfunktion, oder?
Ja, bloß halt auf kleinerem Raum. Und das macht, glaube ich, den Unterschied aus, dass du da extrem schnell, extrem genaue Temperaturen hinbekommst. Aber frag mich nicht, ich bin kein Ingenieur.
Ja, die haben auch mehr Mumps, glaube ich. Da kommst du wieder zurück zu dem Magic World.
Die pusten deutlich stärker. Mir ist jetzt mal passiert, dass er mir die Käsescheibe vom Toast runterpustet.
Ja, stimmt, das ist mir auch schon passiert.
Ja, das würde dir im Umluftofen nicht passieren.
Das ist mir mit Salami passiert. Da habe ich so versucht, so eine kleine Toasty-Pizza zu machen.
Ja.
Und da sind mir die Salamischeiben runtergeflogen von dem Airfryer.
Toasty-Pizza im Grill-Podcast.
Oh,
ich wollte sagen, dieser Grill-Podcast, der war jetzt dazu da, um hier uns mal richtig so zu outen, ne, wie das wirklich läuft.
Ja,
Haltung, Männer, genau. Haltung.
Super.
Ist gelungen.
Ja, nach über einer Stunde kommen wir endlich zum Ergebnis. Sie machen Grill-Toasties und eine Heißluftfritteuse. Jetzt wissen wir es. Christian, was hast du in naher Zukunft was geplant? Irgendwas Spannendes, was wir wissen sollten? Außer dem Mankai oder Murmeltierbrät?
Es wird nochmal verschiedene Jagdwochenenden auch mit Hand on Demand geben. Das erste ist schon im Ende April. Mhm. Ich plane auch mit einem anderen Publisher zusammen, mit einem guten Freund von mir, mit dem Andreas von Dreispross, auch nochmal eine etwas exotischere Geschichte.
Ja, Grüße gehen raus.
Genau, Grüße gehen raus, lieber Andreas. Im Herbst wird es bei uns auch noch mal bergig und auch noch mal sehr heiß. Und da geht es sehr weit in den Süden. Also zuerst in die Berge und dann noch mal viel weiter südlich. Kulinarisch ist auf jeden Fall in nächster Zukunft bei mir das Murmel geplant und Fasan. Ich habe von einem guten Freund Yacht drei Fasanen bekommen. Mhm. Einen probiere ich mal aus und die zwei anderen, dann werde ich mal schauen, was sich da Leckeres draus zaubern lässt.
Ja, Fasan ist sehr lecker. Auf jeden Fall. Klaus, wie sieht's bei dir aus?
Bei mir, vom Essen her würde ich sagen, was für die Zuhörer spannend wäre, der Schwanenschinken ist abgedreht und fertig geschnitten, der wird also demnächst veröffentlicht.
Ja.
Und jagdlich geht's übernächste Woche los nach Afrika, 14 Tage.
Super.
Angeln, jagen, grillen, mal mit ein paar Freunden wieder durchziehen. Ne?
Sehr gut.
Namibia, und
danach, Südafrika?
Südafrika.
Ja.
Diesmal wieder Südafrika. Und danach ist von der Muffeljagd bis zur Bockjagd, bis Anfang Juli schon mein Kalender dicht. Also vielen Dank übrigens an alle, die mich da so unterstützen. Das ist jetzt schön, so als wenn man so ein bisschen so im Rampenlicht steht, kann ich das wirklich machen, wie so ein Zimmergeselle früher auf der Walz unterwegs war, bin ich gerade jachtlich unterwegs.
Ja, ist doch sehr gut.
Mal hier, mal da, mal dort. Ich kann mir überall mal halt angucken, wirklich super. Also vielen Dank an alle, die mich da unterstützen.
Ja, man muss sich das Leben schön machen. Olli, wie sieht es bei dir aus?
Also wir sind jetzt mal nächsten Samstag noch auf Krähenjagd draußen, auf dem Niederrhein. Wichtiges Thema. Dann sind wir im April in Namibia mit vielen Freunden und auch mit unserem jüngsten Sohn, der gerade einen Jagdschein macht bei uns. schauen. Also für mich ist wichtig, dass unsere Freunde, auch mein Schwager, der zum ersten Mal nach Afrika fliegt, mit irgendwie erfolgreich ist. Irgendwo. Dann gehen wir auch fischen. Ich sag auch Mund. Finde ich auch ein tolles Thema. Freue mich sehr drauf.
Ja, ja, voll gut.
Und ansonsten ist mein persönliches Highlight bei uns der Aufgang der Bockjagd zum 1. Mai. Zum 1. Mai im Hunsrück. Wo wir einfach mit unserer Familie und Freunden einfach.
Dann könntest du es aber auch am 16. Mai machen. Also wenn schon traditionell, dann
ja,
richtig.
Ja.
Aber nicht am wir kommen dann einfach zum 16.
Da bin ich raus.
Da bin ich also raus. Ich sag mal, der Bock schmeckt doch in der Schonzeit.
Das Fleisch, das ist ja. So. Aber mit den Traditionen finde ich schon wichtig. Ich bin jetzt nicht der Übertraditionist, ja, ja. Aber der 1. Mai ist der 1. Mai. Muss ich auch was freuen können. Das ist wie Weihnachten.
So ist das. Halt einfach.
So ist das. Juti, dann bedanke ich mich auf jeden Fall sehr herzlich für die Einblicke in die Grillkunst. Also herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, Christian und Klaus.
Sehr, sehr gerne.
Gerne.
Wenn ihr, also die Zuhörer, wenn ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt von Christian und Klaus, dann könnt ihr natürlich erstmal ihre sozialen Medien besuchen, beziehungsweise bei YouTube oder bei Instagram vorbeischauen. Ihr könnt aber auch in der Halali lesen, also entweder ihr besorgt euch die Ausgabe 4 2022, da lest ihr ein Porträt über Christian und Bergen Beef. Und wenn ihr die aktuelle Ausgabe euch besorgt, also die Halali 2 2025, dann lest ihr ein Interview mit dem Klaus und mit Klaus Grillt. Genau, das ist dann ja, nämlich fertig. Passend dazu. Und genau, passend dazu, wenn ihr jetzt aktuell den Podcast hört, dann ist das Heft schon draußen. So würde ich jetzt mal sagen.
Genau.
Also, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ihr das bis hierhin geschafft habt. Das war immerhin ein und eine Viertelstunde. Das ist ja auch nicht ganz ohne. Aber ich glaube, es war eine nette Unterhaltung. Also, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
Auf jeden Fall.
Ja? Jedenfalls.
Prima. Also, dann freue ich mich. Klickt gerne in 4 Wochen wieder rein, wenn es dann wieder heißt Halali Podcast mit mir, und wir schauen mal, mit wem noch. Also,
danke,
bis dahin. Jawohl, bis dahin und
Weidmannsheil. Ciao.
Weidmannsheil. Tschüss. Das war Ihr Halali Podcast. Wenn Sie wollen, hören Sie uns schon in 4 Wochen wieder, hier und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Weitere Informationen bekommen Sie auch im Netz unter halali-magazin.de.